Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Herzlich willkommen in der 9. Etage des Wissenschaftsrats zur neuesten Folge unseres Podcasts. Heute geht es um die internationale Zeitenwende in der Sicherheitspolitik, denn die stellt auch das Wissenschaftssystem vor Herausforderungen. Zum einen sind deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen selbst bedroht, etwa durch Cyberattacken, durch Spionage oder fremde Einflussnahme aus dem Ausland. Zum anderen soll Forschung selbst zu mehr Sicherheit beitragen und sie soll sensibler werden für Risiken, die in Forschungsprojekten stecken, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen mögen, die aber auch eingesetzt werden können, um einem Land und seiner Gesellschaft zu schaden. Welche Risiken unsere Sicherheit bedrohen und welche Rolle dabei Wissenschaft spielt, hierüber spreche ich heute mit Ferdi Schüth. Er ist Professor für anorganische Chemie und Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Und er ist außerdem Vorsitzender des Forschungsausschusses des Wissenschaftsrats. Mein Name ist Georg Scholl. Lieber Herr Schüth, herzlich willkommen in der 9. Etage.
Hallo Herr Scholl.
Herr Schüth, Sie haben sich mit dem Forschungsausschuss, dem Sie vorsitzen, intensiv mit dem Thema Wissenssicherheit befasst und ein Positionspapier erarbeitet, das jetzt gerade ganz aktuell erscheint. Und in diesem Papier kommen Sie zu einem doch sehr beunruhigenden Schluss, der lautet: Das deutsche Wissenschaftssystem ist für die dramatisch veränderte Sicherheitslage nicht gewappnet. Welche Entwicklungen beunruhigen Sie denn?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen, die zusammenwirken. Zum einen muss man sagen, hatte sich die Wissenschaft wie alle gesellschaftlichen Bereiche in der vermeintlich stabilen europäischen Friedensordnung ganz gut eingerichtet. Dass diese Friedensordnung leider nicht so stabil ist, wie wir gedacht haben, ist mittlerweile sicher allen, zumindest den meisten Akteuren im Wissenschaftssystem sehr bewusst. Aber zu Folgerungen für das Handeln von Individuen und Organisationen hat das noch nicht durchgängig geführt. Und da ist es sicher wichtig, dass wir Kolleginnen und Kollegen auch sensibilisieren für dieses Thema, damit wir nicht naiv mit der veränderten Lage umgehen. Dazu kommt, dass das Feld sicherheitsrelevanter Forschung größer geworden ist und fast alle Wissenschaftsgebiete durchzieht. Das kann von der Biotechnologie über Extremismusforschung bis zur künstlichen Intelligenz gehen. Wir haben früher oft den Dual-Use-Begriff genutzt, um sicherheitsrelevante oder potenziell sicherheitsrelevante Forschung von unbedenklicher Forschung zu unterscheiden. Aber dieser Begriff, der trägt eigentlich nicht mehr wirklich. Denn wenn man unter Dual-Use-Forschung solche versteht, die sowohl zu zivilen wie auch zu militärischen Anwendungen genutzt werden kann, dann ist diese Unterscheidung fast verschwunden. Fast alle Forschungsgebiete können mittlerweile in verschiedenen Gebieten sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden und wirken. Und das macht natürlich Kooperationen, besonders mit kritischen Partnern in der Welt, heikel und führt zu schwierigen Abwägungen, mit denen einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie auch ganze Einrichtungen oft überfordert sind. Also da brauchen wir zum einen eine andere neue Sensibilisierung für diese Thematik, zum anderen aber auch Strukturen und Mechanismen, um mit dieser veränderten Lage umzugehen.
Sie haben eben gesagt, die Sensibilität ist noch nicht bei allen Individuen da. Woran liegt es denn? Ich kann mir vorstellen, wenn ich zu, mittelalterlichem Minnegesang forte, dann ist mir klar, das entspricht auch nicht einem neuen und weiteren Verständnis von Dual Use. Aber wenn ich beispielsweise zur Quantenverschlüsselung arbeite, dann müsste mir ja eigentlich klar sein, dass da auch eine militärische Anwendung möglich ist. Wie bewegen sich Wissenschaftler zwischen diesen beiden Polen? Wie ist das Bewusstsein, dass das, was man macht, obwohl man in der Vergangenheit nicht daran gedacht hat, dass es gefährlich sein könnte oder sicherheitsrelevant sein könnte, dass das jetzt auf einmal anders ist?
Ich glaube, ein ganz wesentliches Element, was dazu beiträgt, ist die in Deutschland grundgesetzlich verankerte Wissenschaftsfreiheit. Die haben wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle wirklich komplett verinnerlicht. Wir nehmen sie als Grundrecht wahr und es ist ein ganz wesentliches Grundrecht, was auch für unsere Gesellschaft insgesamt wichtig ist. Dieses Grundrecht kann eigentlich nur aufgrund anderer grundgesetzlich geschützter Rechte eingeschränkt werden. Und das sind zum Beispiel nationale Sicherheitsinteressen. Das wird da sofort relativ hoch gehängt. Und diese Wissenschaftsfreiheit hat zu Recht einen hohen Stellenwert. Nichtsdestotrotz muss man bei einer veränderten Weltlage natürlich dieses Grundrecht im Vergleich zu anderen Grundrechten immer wieder neu austarieren. Und wenn man sich aber 40 Jahre lang daran gewöhnt hat, dass Sicherheitsfragen zumindest nicht im Zentrum einer solchen Austarierung stehen, dann geht das nicht von heute auf morgen, dass sich die gesamte Wissenschaft und all ihre Akteure dieser geänderten Lage plötzlich bewusst werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ausländische Wissenschaftler besuchen deutsche Einrichtungen. Diese Wissenschaftler kommen aus einem kritisch eingestuften Land. Da gibt es bei verschiedenen Ministerien Listen, welche Länder heikel sein können. Und dieser Wissenschaftler soll an einem elektrotechnischen Vorhaben zur Optimierung von Strom, Gas, Wassernetzen mitwirken. Da geht es eindeutig um kritische Infrastruktur. Und bei einer solchen Kooperation haben wir Risiken in zumindest zwei Dimensionen. Zum einen können die den KI-Methoden, die dafür eingesetzt werden sollten, zugrunde liegenden Modelle so modifiziert werden, dass sie anstelle einer effizienten Gestaltung des Systems zur Schädigung der Infrastruktur eingesetzt werden können. Zum anderen beruht eine solche Optimierung, die auf KI basiert, natürlich darauf, detaillierten Zugang zu Daten zu haben, sodass der Zugriff eine umfassende Einsicht in unsere kritische Infrastruktur ermöglichen würde und damit natürlich zu neuen Gefährdungen führen kann. Eigentlich ist ein solches Projekt auf den allerersten Blick von ganz weit naiv betrachtet unkritisch. Es geht um zivile Infrastruktur. Da wir aber es immer mehr auch mit hybrider Kriegsführung zu tun haben, ist natürlich auch eine zivile Infrastruktur Angriffsziel eines möglichen Aggressors. Also von daher ist diese ganz simple Unterscheidung, hier geht es um Nukleartechnologie und Atombombenbau und hier geht es um zivile Infrastrukturen, das funktioniert heute nicht mehr so. Es gibt ein weiteres Element, was für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch noch nicht so hoch auf dem Radar ist. Wir machen uns häufig wenig Gedanken darum, ob die Ergebnisse unserer Forschung nicht auch im positiven Sinne dazu genutzt werden können, die Resilienz unserer Gesellschaft zu verbessern. Also pathetisch ausgerückt, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und ihre Grundlagen zu schützen. Auch da müssen wir, glaube ich, stärker sensibilisieren dafür, Forschungsergebnisse daraufhin zu überprüfen. Ist dies etwas, was uns helfen kann, unsere Gesellschaft so zu sichern, wie wir sie gerne hätten.
Können Sie einen solchen Fall beschreiben, in dem man an etwas forscht, das sich erst bei näherem Hinsehen als etwas herausstellt, das zu unserer Sicherheit beitragen könnte?
Ja, zum Beispiel gibt es in der Ozeanographie im Zusammenhang mit der Klimaforschung ist es wichtig zu wissen, wie die Wasserschichten im Ozean charakterisiert sind, durch welche Dichte, welche Gasgehalte, wie der CO2-Aufnahme des Ozeans etc. passiert. Da werden also Methoden entwickelt, um diese Schichtung zu überprüfen, idealerweise mit Sonarverfahren, also mit Schallverfahren oder anderen Verfahren. Wenn man aber feststellt, solche Schichtungen werden lokal verändert, dadurch, dass U-Boote möglicherweise durch eine solche Schicht hindurchfahren, Verwirbelungen erzeugen, und ich habe ein genügend hochauflösendes Verfahren, um so etwas festzustellen, dann kann ich natürlich den Trail einer U-Bootfahrt mit solchen Verfahren verfolgen. Und da ist jedem klar, das hat unmittelbare Relevanz für Verteidigungsfragen, wenn ich so etwas detektieren kann. Also entwickelt für einen vollständig zivilen Einsatz, aber potenziell mit Wirkung in einer verteidigungsrelevanten Anwendung.
Aktuell erleben wir Einflussnahme etwa in sozialen Netzwerken, aber auch Sabotage von russischer Seite. Viele Wissenschaftskooperationen mit Russland wurden nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine von deutscher Seite eingestellt. Und ähnliches, nicht ganz so konsequent, aber ähnliches gilt auch für China, das als kritischer Partner eingeordnet wird mit dem Risiko von Einflussnahme und Spionage. Sie sprachen eben von Listen schwieriger Länder, auf denen ja bestimmt China und Russland sind, und die liegen bei verschiedenen Ministerien. Wie leicht ist es denn für den einzelnen Wissenschaftler, für die Wissenschaftlerin, an die richtigen Informationen zu kommen, um zu beurteilen, Achtung, hier muss ich aufpassen, da muss man die ganzen verschiedenen Ministerien abklappern, um sich seine Informationen zu sammeln, oder wie funktioniert das?
Ja, das ist nicht ganz trivial. Es gibt, ich würde sagen, eine Reihe offensichtlicher, möglicher kritischer Partner. Nebenbemerkung, man sollte nicht nur, weil ein Partner auf einer solchen Liste oder ein Land auf einer solchen Liste steht, unmittelbar alle Kontakte abbrechen, sondern schlichtweg sorgfältiger damit umzugehen. Also die Überreaktion ist natürlich auch eine Gefahr, die wir in diesen Diskussionen und in diesen Zusammenhängen haben. Wir plädieren eigentlich dafür, wirklich sachgerecht, einzelfallbezogen zu prüfen, haben wir hier ein Problem oder nicht. Aber solche Listen, die bei den Ministerien existieren, sind natürlich Anhaltspunkte. Sie haben aber auf ein Problem hingewiesen. Teilweise muss man da ein bisschen nachsuchen. Dazu kommt, dass diese Listen nicht statisch sind, sondern die Welt ändert sich mit vor vielleicht 20 Jahren noch ungeahnter Geschwindigkeit. Und meine Vorhersage ist, das wird in der Zukunft mindestens so bleiben. Wahrscheinlich wird die Geschwindigkeit der Veränderung der Weltlage sogar noch zunehmen. Eigentlich müsste man eine Verständigung auf nationaler, vielleicht sogar auf europäischer Ebene darüber erzielen, wie man solche möglicherweise kritischen Partner, kritischen Technologiefelder aktuell halten kann, allgemein bekannt machen kann, in die Wissenschaft die Informationen verbreiten kann. Es gab früher eine australische Organisation, die kritische Partner gelistet hat. Diese wird nicht mehr unterstützt und wir müssen uns natürlich auch fragen, sollten wir uns von nicht deutschen oder zumindest nicht europäischen Partnern abhängig machen für solche Urteile oder gar von kommerziellen Partnern, was auch immer mal wieder diskutiert wird. Daher plädieren wir dafür, eine nationale Plattform einzurichten für Wissenssicherheit, die als zentrale Anlaufstelle wissenschaftliche Akteure wirklich schnell und unbürokratisch bei der Einschätzung von Wissensrisiken mit umfassenden Informationen unterstützen kann, sodass also idealerweise dort konsolidierte, von allen konsentierte Listen, die jeweils aktuell sind, vorhanden sind, wo man zumindest einen Indikator dafür kriegt, lohnt es sich ein bisschen oder ist es erforderlich, bei dieser Kooperation, bei Forschung auf diesem Feld ein bisschen genauer hinzuschauen und das nicht einfach ohne weiteres zu beginnen.
Und diese nationale Plattform, das wäre eine staatliche Stelle, oder?
Wie man so etwas einrichtet, da würden wir uns gar nicht festlegen durch die Empfehlung des Wissenschaftsrates. Wir haben eine Reihe von Randbedingungen formuliert. Das sollte eine möglichst schlanke Struktur. Wir wollen also keine riesen Bürokratie an dieser Stelle haben. Das soll eine schlanke Struktur sein, die idealerweise an vielen Stellen vorhandene Informationen bündelt. Die sollte politisch mandatiert sein, weil das offensichtlich ein Problem von politischer Tragweite ist. Die Wissenschaft sollte eine wichtige Stimme bei einer solchen Plattform haben, zum Beispiel gespeist über die Allianz-Organisationen und Ähnliches. Es sollte die Information einer war
der Wissenschaftsorganisation, entschuldigen Sie, wo die großen Forschungseinrichtungen drin versammelt sind.
Genau. Mhm. Und die Hochschulrektorenkonferenz etc. Da sollte Informationen aus dem sogenannten KIWI des DAAD, wo Informationen über unterschiedliche Länder zusammengetragen werden, einfließen. Da sollten Informationen aus dem gemeinsamen Ausschuss von DFG, Deutscher Forschungsgemeinschaft und Leopoldina einfließen zur Bewertung sicherheitsrelevanter Forschung. Das sollte möglichst breit getragen werden, damit es auch eine breite Akzeptanz für eine solche Einrichtung gibt. Und wie gesagt, viele der Informationen sind an verschiedenen Stellen vorhanden. Man muss dafür sorgen, dass es ein einheitliches Bild gibt und nicht ein fragmentiertes Bild und dass es einen zentralen Ansprechpartner, einen One-Stop-Shop sozusagen gibt. Und zudem hätte eine solche Einrichtung auch den Vorteil, dass sie als nationaler Kontaktpunkt für europäische Aktivitäten dienen kann. Denn der europäische Forschungsraum sollte ja nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis existieren. Und das bedeutet, dass wir zumindest nach einigermaßen einheitlichen Richtlinien auch in diesen Fragen auf europäischer Ebene handeln müssen.
Also die Idee ist klar, man kriegt diese Informationen aus einer Stelle und hat dort auch Informationen, an die man sonst nicht herankäme, im Zweifel auch geheimdienstliche Informationen möglicherweise.
Ja.
Aber dann müsste immer noch derjenige oder diejenige, die jetzt dieses Projekt durchführt, das doch auch noch selbst beurteilen, ist das jetzt gerade wirklich gefährlich, welche Vorkehrungen treffe ich, damit die Daten nicht abfließen, dass ich Kontrolle darüber habe, was damit passiert. Also verzeihen Sie die lange Frage, kurzer Sinn. Der Einzelne, die Einzelne muss da doch noch weiterhin die Abwägung treffen. Und jetzt sprechen wir ja auch viel über Bürokratieabbau. Also ist das jetzt noch eine weitere Prüfpflicht und Recherchepflicht, die dann auf die Einzelnen zukommt und möglicherweise dann, obwohl jetzt diese nationale Plattform Informationen bereithält, den Einzelnen immer noch überfordern könnte?
Sie haben völlig recht. Eine nationale Plattform sollte eine Informationsstelle sein. Wir raten strikt davon ab, eine Clearingstelle zu schaffen, die wirklich dazu führen würde, dass wir eine auswachsende Bürokratie kreieren würden. Und Sie haben auch völlig recht darin, dass der einzelne Forscher, die einzelne Forscherin diejenigen sind, die am ehesten beurteilen können, welche Ob-Risiken und welche Risiken möglicherweise in einem Forschungsprojekt in einer Kooperation liegen können. Damit das nicht zu einem bürokratischen Monster wird, eine solche Prüfung, empfehlen wir ein gestuftes Verfahren. Die primäre Verantwortung der ersten Prüfung liegt beim Wissenschaftler, bei der Wissenschaftlerin. Das sind die Menschen, die beurteilen können, wohin ein Projekt führen könnte. Da haben wir eine Reihe von Leitfragen formuliert, die wird man nicht abhaken und ankreuzen müssen, sondern wenn man ein Forschungsprojekt beginnt, dann sollte man sich zumindest darüber im Klaren werden, ob Risiken vorhanden sind oder nicht. Und wie gesagt, wir geben Leitfragen und Indikatoren als Unterstützung dafür. Unsere Hoffnung und Erwartung ist, dass bei einem großen Teil der dann geprüften Projekte nach einer relativ knappen Prüfung herauskommt, das ist wahrscheinlich unkritisch. Wir glauben nicht, dass die Hälfte aller Forschungsprojekte so sicherheitsrelevant ist, dass man sie nicht durchführen müsste, könnte oder große Vorsichtsmaßnahmen einleiten müsste. Aber es mag doch einen gewissen Prozentsatz geben, bei dem man sagt, naja, da könnte vielleicht tatsächlich ein Problem raus entstehen. Dann empfehlen wir als zweite Stufe immer noch etwas ziemlich Niedrigschwelliges, nämlich den kollegialen Austausch. Damit man nicht allein gelassen wird mit solchen Fragen, sollten Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, Menschen mit großer Erfahrung auch in sicherheitsrelevanten Fragen benennen, an die man sich wenden kann und mit denen man mal in einer Viertel- oder halben Stunde dieses Projekt durchspricht. Wenn man einen solchen Spiegel hat, ergeben sich vielleicht neue Aspekte in die eine oder andere Richtung. Und wenn auch nach diesem kollegialen Austausch noch die Gefahr gesehen wird, hier könnten wirklich sicherheitsrelevante Interessen berührt werden, dann sollte eine Einrichtung, Universität, Forschungseinrichtung, Forschungsinstitut, einen Mechanismus etabliert haben, mit dem dann weiter geprüft werden kann. An vielen Einrichtungen gibt es so wie die sogenannten CAFs, Kommissionen für ethikrelevante Forschungsfragen, heißt es, glaube ich, ungefähr jedenfalls, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und diese CAFs kommen dann möglicherweise nach Rückkopplung mit der nationalen Plattform, wo eben alle Informationen vorliegen, zu einer Empfehlung, wie mit dem Forschungsprojekt umgegangen werden soll oder nicht. Am Ende liegt dennoch viel Verantwortung beim Wissenschaftlerin der Wissenschaft, dem Wissenschaftler selber, denn die Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut. Solange ich nicht die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährde, kann ich in den Grenzen der Wissenschaftsfreiheit tendenziell ein Forschungsprojekt durchführen. Es kann allerdings sein, dass die Hochschulleitung sagt, den Vertrag, der dafür erforderlich ist, den unterschreibe ich nicht, weil unsere CAF zu dem Schluss gekommen ist, hier werden sicherheitsrelevante Fragen berührt. Das muss aber jede Organisation für sich selbst etablieren. Nicht alle Einrichtungen können mit dem gleichen Maßstab gemessen werden. Die DLR, die durchaus sicherheitsrelevante Forschung ganz eindeutig macht, muss andere Regelungen haben als ein kleines geistessozial-humanwissenschaftliches Institut, was hatten wir eben an der Frequenz des Wortes Liebe in den Gesängen von Walter von der Vogelweide vorgestellt. Da haben wir dann vielleicht etwas andere Schwellen für Eingriffe. Aber sowohl der Wissenschaftler als auch die Organisation sind in einer Verantwortung, da etwas zu tun. Das wird nicht ganz ohne Aufwand sein. Wir hoffen aber, dass wir mit diesem gestuften Verfahren einen Vorschlag gemacht haben, mit dem sich der Aufwand in Grenzen hält und vor allen Dingen die Sensibilisierung erreicht wird.
Hatten Sie eigentlich selber schon mal so einen Fall, wo Sie unsicher waren, ob Sie jetzt auf unsicheres Terrain geraten mit Ihrer Forschung oder mit einem Kooperationspartner?
Das hatte ich tatsächlich. Ich hatte den Vorschlag für ein Kooperationsprojekt, wo ich nach etwas Recherche herausgefunden habe, dass der Partner durchaus intensiv auch in militärische Forschung eingebunden ist und habe mich dann entschieden, dieses Projekt nicht zu verfolgen. Und der eine oder die andere meiner Kolleginnen und Kollegen kennen das. Das ist aber jetzt nicht so, dass die ganze Wissenschaft von solchen Fällen durchzogen ist. Also trotz der Ausweitung der Dual-Use-Problematik ist es nicht so, dass jedes zweite Forschungsprojekt eine Sicherheitsrelevanz hat, bei der sofort die Alarmglocken läuten. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen die Kirche im Dorfe lassen. Die Sensibilisierung ist entscheidend, dass man erkennt, wo liegt wirklich ein Risiko.
Ja. Sensibilisierung. Wie präsent ist das Bewusstsein für die Problematik in der Politik, die sich ja beim Thema Sicherheit jetzt in der Zeitenwende auch viel mit militärischer Sicherheit befasst. Jetzt plant die neue Bundesregierung einen nationalen Sicherheitsrat. Sollte der sich auch um Wissenssicherheit kümmern?
In der Politik ist das Thema verhältnismäßig weit oben auf der Tagesordnung. Angesichts der Weltlage ist das auch nicht wirklich überraschend. Unterschiedliche Ministerien blicken etwas anders auf das Thema und haben nicht immer die gleiche Ansicht. Das BMBF aber hat zum Beispiel einen sogenannten Stakeholder-Dialog initiiert, wo die wesentlichen Akteure, für die dieses Thema relevant sein könnte, zusammenkommen. Da gehören die Wissenschaftsorganisationen, Hochschulrektorenkonferenz dazu, da gehören Industrieunternehmen dazu, da gehören andere Ressorts dazu, da gehört die Länderebene dazu. Also das Thema ist auf der Tagesordnung. Wenn dieser nationale Sicherheitsrat denn tatsächlich entsteht, dann würden wir vorschlagen, bei diesem nationalen Sicherheitsrat etwas, was wir strategisches Dialogforum nennen, anzusiedeln. Denn wir haben den Eindruck, dass wenn wir jetzt mal die Fragen sicherheitsrelevanter Forschung positiv wenden, was kann Wissenschaft dazu beitragen, die Resilienz von Deutschland und auch von Europa zu verbessern, dann haben wir festgestellt, dass zum einen Forschung auf diesem Gebiet relativ stark fragmentiert ist und eigentlich zusammengehörende Bereiche relativ stark voneinander getrennt sind, obwohl es eigentlich keinen inhaltlichen Grund dafür gibt. Zum anderen scheint es keinen guten Mechanismus dafür zu geben, um Forschungsbedarfe in Fragen sicherheitsrelevanter Forschung zu formulieren und daraufhin dann auch Forschungsaktivitäten zu initiieren. Das ist teilweise gut verständlich. Wenn das Verteidigungsministerium sagen würde, wir haben Forschungsbedarf auf dem Gebiet XYZ, dann würde gleichzeitig ja eine Wissens- und Fähigkeitslücke offenbar werden. Also das ist ganz offensichtlich kritische und sensible Informationen, die man nicht auf dem breiten Markte natürlich verhandeln möchte. Wenn man aber ein solches Forum in einem vertrauten, vertraulichen Bereich beim Nationalen Sicherheitsrat ansiedeln würde, dann wäre es möglich, auch die Wissenschaft dafür zu sensibilisieren, hier gibt es Forschungsbedarfe, die in Deutschland adressiert werden müssten, um die deutsche Position in Fragen der Sicherheit zu verbessern. Gleichzeitig muss man sagen, nicht jede Universität, nicht jede Forschungseinrichtung ist dafür richtig aufgestellt. Denn wenn man sicherheitsrelevante Forschung, möglicherweise sogar unmittelbar militärrelevante Forschung macht, dann muss das natürlich unter Geheimhaltung passieren und die normalen Regeln der Wissenschaft wie vollständige Transparenz, Offenheit, Kommunikation, Reproduzierbarkeit durch andere Einrichtungen würden dem entgegenlaufen. Da wäre es also dann eindeutig erforderlich, wenn solche Forschung stattfinden soll, auch geschützte Räume zu schaffen, in denen so etwas möglich ist. In der Arbeitsgruppe wurde, um so etwas zu ermöglichen, die Einrichtung von etwas, was wir Innovation Hubs nennen, eingerichtet, wo also für einen bestimmten Zeitraum Akteure aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen können, um an solchen Fragen zu arbeiten und wo Infrastruktur vorhanden ist, dass tatsächlich Geheimhaltung gewährleistet ist, Computersysteme so aufgesetzt sind, dass sie nicht verwundbar sind, etc. Das könnte, glaube ich, die Position von Deutschland auf diesem Gebiet deutlich stärken.
Haben Sie sich nach Vorbildern im Ausland auch umgeschaut? Also ich würde vermuten, dass die USA mit der sicherheitsrelevanten Forschung und der Steuerung und der Geheimhaltung wahrscheinlich etablierte Prozesse haben, von denen man sich was abschauen könnte.
Absolut. Die National Labs in den USA haben Bereiche, die absolut abgeschottet sind, in denen man nur nach Sicherheitsüberprüfung arbeiten kann, aus denen keine Informationen rausdringt, aus denen heraus nicht publiziert werden darf, etc. Aber das haben wir in Deutschland auch. Wir haben eine Reihe von Fraunhofer-Einrichtungen, die mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeitet. Wir haben das DLR, was mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeitet. Auch da wird gewährleistet, dass dort sicherheitsrelevante Forschung stattfinden kann. Und diese Einrichtungen, die Prozesse, die Infrastrukturen kann man auch als Template nutzen für breiter aufgestellte Einrichtungen, wobei man jeweils anpassen muss, wie hoch der Schutzbedarf ist, ob die komplette Abschüttung in jedem Fall erforderlich ist, ob es gestufte Einrichtungen geben kann. Das muss man sich im Detail dann anschauen. Aber es gibt natürlich Beispiele dafür, in denen so etwas funktioniert und in denen im geschützten Rahmen gearbeitet werden kann, auch wissenschaftlich auf höchstem Niveau gearbeitet werden kann.
Herr Schüth, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir haben ein, denke ich, wichtiges und aber auch komplexes Thema jetzt schon mal so ein bisschen aufgemacht. Und ich bin gespannt, wie das Positionspapier aufgenommen wird in Wissenschaft und Politik. Danke nochmals herzlich, dass Sie dabei waren. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.